Ja, ich möchte heute Morgen gerne über das Thema Evangelisation zu euch sprechen. Ich weiß, ich spreche häufig über das Thema, aber ich tue das, weil das so wichtig ist. Und wie Gerd gesagt hat, ist das eine ernste Angelegenheit, mit der wir nicht leichtfertig umgehen können. Es ist ein Thema, das wir uns sehr zu Herzen nehmen müssen. Ich erinnere mich, als ich einmal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe. Da war ich in einer Gruppe mit anderen Leuten. Und in Berlin war das. Und da war ein junger Mann dabei, der auch diesen Erste-Hilfe-Kurs besuchte. Und während der ganzen Veranstaltung, und das geht ja ganz schön lange, hat dieser junge Mann nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit blöde Witze zu machen und alles ins Lächerliche zu ziehen. Und er hat gehofft, dass das doch so schnell wie möglich vorbei ist. Er hat überhaupt nicht den Ernst der Übung erkannt. Er hat überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Wie lebenswichtig und entscheidend es ist, diese Kenntnis zu haben, die einem da vermittelt wird. Ich habe mich gefragt in diesem Moment, was macht dieser junge Mann wohl, wenn er Auto fährt mit seinem Freund und der liegt im Sterben, weil sie einen Unfall haben? Hätte er besser aufgepasst? Hätte er die Übungen doch ernster genommen? Und wir müssen das unbedingt verstehen, bei Evangelisation geht es um Leben und Tod. Es geht wirklich um etwas Erleben, Entscheidendes. Wir müssen das Thema wirklich ernst nehmen und uns das wirklich zu Herzen nehmen. Evangelisieren heißt, das Evangelium an Menschen weitersagen, die das Evangelium nicht glauben. Das Evangelium ist die gute oder die frohe Nachricht, dass Jesus Christus gekommen ist, um Menschen zu retten, indem er stellvertretend das Strafgericht Gottes auf sich genommen hat, das Sünder verdienen. Jesus bezahlte mit seinem Leben für Sünde. Und nach 3 Tagen erweckte Gott Jesus von den Toten und bewies damit, dass er dieses Stellvertretungsopfer angenommen hat. Und wer darauf vertraut, auf dieses Opfer, und wer kommt zu Jesus Christus und um Vergebung bittet, wer ihn anruft, wer Buße tut über seine Sünden, der hat das ewige Leben, die Vergebung aller Schuld. Evangelisieren bedeutet, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft an Menschen weiterzugeben, die bisher noch nicht an das Evangelium glauben und darum verloren sind. Es geht also um Leben und Tod. Es geht darum, dass Menschen vor dem ewigen Tod errettet werden und ewiges Leben in Jesus Christus finden. So, und obwohl wir das theoretisch wissen, obwohl wir wissen, dass das der Fall ist und das auch glauben, zeigt sich doch in der Praxis, zumindest meine persönliche Einschätzung ist so, dass sehr wenige Christen, damit meine ich jetzt nicht die Gemeinde, unsere, sondern generell, wenn ich mir die Christenheit anschaue, dass sehr wenige Christen überhaupt evangelisieren. Das bedeutet überhaupt diese frohe Botschaft weitersagen. Du kannst ja dich einmal fragen, wie lange ist es eigentlich her, dass du das letzte Mal einer verlorenen Person das Evangelium weitergesagt hast? Also die frohe Botschaft, dass Jesus Christus rettet. Wie lange ist das her? Wie oft kommt es vor? Und wie steht deine Antwort eigentlich oder steht das, was du sagst, eigentlich in einem angemessenen Verhältnis zu dieser ernsten Realität, dass Menschen ewig in die Hölle gehen? Hast du das theoretisch verstanden oder ist da mehr, dass du verstehst, wie ernst die Lage ist? Und ich mache mir viele Gedanken darüber, woran es liegt, dass manche Christen das Evangelium nicht regelmäßig weitersagen. Ich habe mit vielen Christen gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie nicht evangelisieren, und ich habe sie gefragt, woran es liegt. Und aus meinen Erfahrungen habe ich einmal 15 Gründe gesammelt, warum Christen nicht evangelisieren. 15 Gründe, die ich nur ganz kurz ausführen will, das dauert also nicht lange. Und danach möchte ich 15 Gründe nennen, warum wir evangelisieren sollten. Also 15 Gründe, warum wir nicht evangelisieren, 15 Gründe, warum wir das tun sollten. Und ich bitte dich, dass du einmal überlegst bei diesen 15 Gründen, warum man nicht evangelisiert, dass du mal überlegst, ist einer der Punkte vielleicht der Grund, warum du nicht regelmäßig evangelisierst? Oder ich sammle ja, vielleicht fallen dir noch andere Gründe ein, was dich daran hindert zu evangelisieren. Das erste, was ich nennen möchte, und das ist der Hauptgrund schlechthin, ist Menschenfurcht. Das ist der erste Grund, warum Menschen nicht evangelisieren. Menschenfurcht. Ja, ich traue mich nicht, anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen, weil ich Angst habe vor der Reaktion der Menschen. Was werden die von mir denken? Werden sie mich vielleicht dumm anmachen, mich auslachen? Werde ich Ablehnung erfahren? Werden sie sagen, ich bin ein religiöser Spinner? Werde ich plötzlich ausgegrenzt werden? Werde ich an Sympathie verlieren? Vor einiger Zeit kam jemand zu mir, der 3 Jahre lang sein Abitur gemacht hat, was Ähnliches. Und der sagte mir, er ist Christ. Während diesen ganzen 3 Jahren hat er nicht einer einzigen Person auf der ganzen Schule weitergesagt, wer Jesus Christus ist und dass er der Retter ist. Manchen geht das so. Die sind 3 Jahre mit Leuten zusammen, arbeiten mit denen zusammen, sind mit denen zusammen in der Klasse oder wo auch immer und sie erzählen nicht einmal von Jesus. Weil einem die Meinung der Menschen so wichtig ist, weil man so harmoniebedürftig ist, dass man integriert sein möchte. Und wenn andere Menschen schlecht von mir denken, dann fühle ich mich schlecht und darum aus Menschenfurcht lasse ich es lieber. Das ist der häufigste Grund, würde ich sagen, warum Menschen nicht evangelisieren. Das zweite ist Unwissenheit. Damit meine ich, ja, ein junger Mann meinte mal zu mir, ich wusste gar nicht, dass ich die Pflicht habe, das Evangelium weiterzusagen. Er dachte, man braucht einen besonderen Auftrag dafür. Ja? Man braucht die Gabe der Evangelisation dafür, das Evangelium weiterzusagen. Und überall kursiert dieser Mythos, dass es spezielle Leute gibt, die haben nur diese Gabe der Evangelisation und nur die können dann auch das Evangelium weitersagen. Überall kursiert dieser Mythos. Ja, diese Person sagte zu mir, ich wusste nicht, dass es die Aufgabe und die Pflicht eines Christen ist, das Evangelium weiterzugeben. Da fehlt einfach die Belehrung über das Thema. Es wird auch sehr wenig über das Thema überhaupt gelehrt. Viel zu wenig wird darüber gesprochen. Die Bibel lehrt natürlich zum Beispiel in Epheser Kapitel 6, Vers 15, dass wir alle beschut sein sollen an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Ja? Das heißt, jeder von uns muss die ganze Waffenrüstung Gottes tragen, dazu gehören auch die Schuhe. Die Bereitwilligkeit, die Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen. Das ist eine klare biblische Lehre. Das dritte ist Faulheit. Manche haben einfach keine Lust. Das ist einfach zu viel Aufwand, evangelisieren zu gehen oder generell sich die Mühe zu machen, anderen von Jesus zu erzählen. Das heißt, diese Leute haben keine Angst vor Menschen. Diese Menschen haben Angst vor zu viel Anstrengung. Ja? Sie haben hunderte Ausreden, warum sie nicht evangelisieren gehen können. Nicht, weil sie in Wirklichkeit nicht die Möglichkeit hätten, sondern weil sie einfach nicht möchten. Sie möchten lieber in den Park gehen, um zu faulenzen, anstatt in den Park zu gehen, um zu evangelisieren. Sie wollen lieber in der Bahn sitzen und ihre Ruhe genießen, als ein Gespräch über Jesus zu führen. Es ist anstrengend. Der vierte Grund ist Gleichgültigkeit und damit meine ich Mangel an Nächstenliebe. Manchen ist das Schicksal von den Menschen, von ihren Nächsten, völlig egal. Es stört sie nicht, dass Menschen in die Hölle gehen. Dieser Gedanke ist für sie viel zu abstrakt, die sind gleichgültig. Aber wenn, wo ich das gehört habe oder gesehen habe bei Christen, da will ich dir ganz klar sagen, wenn du kein Mitleid mit Verlorenen hast, dann fürchte ich, dass du wahrscheinlich auch zu ihnen gehörst. Ja. Wenn du kein Mitleid hast mit deinen Nächsten, wenn du kein Mitleid mit den Verlorenen hast, dann sage ich dir, bist du selbst ein Verlorener. Das fünfte ist schlechte Theologie. Manche glauben an etwas, das nennen wir Allversöhnung. Allversöhnung heißt auf Englisch Universalism, glaube ich. Yeah. Die glauben, alle sind schon gerettet. Und darum brauchen wir nicht all den Menschen jetzt von Jesus erzählen. Das ist sehr, sehr bekannt in Deutschland unter den evangelischen Kirchen durch Karl Barth. Wir brauchen nicht evangelisieren in der Hinsicht, dass Menschen gerettet werden, nur damit sie vielleicht ein glücklicheres Leben haben. Dann gibt es Hyperkalvinismus. Ja, nicht zu verwechseln mit Calvinismus. Ja, Hyperkalvinismus sagt, Menschen, die erwählt sind von Gott, die werden so oder so errettet. Wir brauchen ihnen nicht das Evangelium bringen. Nun sagt Paulus aber nicht in Römer 10, dass das Mittel, wie Gott die Erwählten errettet, das Evangelium ist und es darum gepredigt werden muss. Oder dass Leute halt glauben, dass es in der Bibel halt Evangelisten gibt und dass das vielleicht der Missionsauftrag der Apostel war, aber dass das uns nicht mehr gilt. Ja? Es gibt also falsche theologische Vorstellungen, die Leute davon abhalten, zu evangelisieren. Auch, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, dass man heute andere Wege suchen muss. Ja? Auch das ist so eine falsche theologische Vorstellung. Das Sechste ist, und das beobachte ich häufig unter Christen, die eigentlich evangelisieren möchten. Und zwar, sie haben ein schlechtes Gewissen aufgrund von einem Leben in der Sünde. Was meine ich damit? Ja, kann ich das erklären? Jeder von euch kennt Superman, oder? Irgendwie schon mal gehört von ihm. So. Und Superman ist halt stark, aber es gibt eine Sache, da erinnere ich mich aus meiner Kindheit, es gibt eine Sache, die schwächt ihn. Ja, das ist das sogenannte Kryptonit. Ja, das ist so ein Mineral, so ein Kristall, wenn Batman da, ein anderer Superman damit in Berührung kommt, dann wird er schwach, ja. So. Dann verliert er plötzlich seine Kraft. Und wisst ihr, Sünde, ein Leben führen unbußfertig in gewissen Sündenleben, das ist das Kryptonit für Christen. Ich habe Christen getroffen, die mir sagen, ich fühle mich nicht stark genug, ich fühle mich nicht geistlich genug, ich bin so schwach, ich muss mein eigenes Leben erstmal auf die Reihe kriegen, regeln, bevor ich anderen sagen kann, dass sie umkehren müssen. Das kann dann Selbstbefriedigung sein oder Pornografie oder anderen Dingen, wo junge Männer oder Frauen drinnen leben und sie haben so ein schlechtes Gewissen, dass sie sich überhaupt nicht trauen, irgendwas Geistliches zu tun. Ja? Oder manche verhalten sich so völlig daneben unter ihren Freunden, Klassenkameraden oder Arbeitskollegen. Die erzählen dieselben dreckigen Witze und dann sagen sie sich, naja, jetzt kann ich ja nicht kommen und den von Jesus erzählen. Weil ich doch genauso bin wie sie. Aufgrund dieses Bewusstseins von Sünde, von Schwäche, trauen sie sich nicht, diesen Schritt zu gehen, Jesus zu bezeugen. Ich habe das häufig gesehen. Das Siebte ist Unerfahrenheit oder Überforderung. Manche wissen einfach nicht, wie man evangelisieren soll und haben darum Angst davor oder fühlen sich überfordert. Ich kenne einige Jungs, die zittern bei den Gedanken, junge Männer zittern bei den Gedanken, zu überlegen, darüber nachzudenken, das Evangelium weiterzugeben an Fremde. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der mit mir kam und der hat echt bis zur letzten Sekunde gekämpft, ob er wirklich mitkommt und ja, der war hin und her gerissen. Aber dann fingen wir an, gemeinsam zu evangelisieren und er war so voller Freude und Kraft plötzlich, dass er dann alleine auch rumlief. Also ich meine, er hat selbst Leute angesprochen und hat ihnen Traktate weitergegeben und er war wie ausgewechselt und heute hat er keine Probleme mehr damit, auf die Straße zu gehen. Ich denke, dieser Hinderungsgrund ist wirklich der einfachste, der zu lösen ist. Weil du musst den Leuten einfach zeigen, wie es geht. Wie man das machen kann. Das Achte ist, und das ist etwas, was mich wirklich stört, wo ich täglich drüber weinen könnte. Das Achte ist Selbstbetrug. Damit meine ich die weite Verbreitung von Fake-Evangelisation. Ich kenne jemanden, dem wurde eine Rolex geschenkt und dann hat ihn ein Uhrmacher darauf aufmerksam gemacht, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Manche Christen denken, sie evangelisieren, aber sie tun es überhaupt nicht. Was meine ich damit? Zum Beispiel Frankfurt, ich auf der Straße, sehe einen Büchertisch von Christen, hör mir an, was sie zu sagen haben, frag, was könnt ihr mir geben, was ich lesen kann, damit ich gerettet werde? Ja. Sie geben mir eine Broschüre und in der Broschüre steht nichts anderes als Zeichen und Wunder. Heilung. Kein Wort von Jesus, kein Wort vom Kreuz, kein Wort von Buße, von Hölle, von ewigem Leben, nichts dergleichen. Und sie verteilen Schals, ja, also zum Rumbinden, wo drauf steht Jesus, bieten Heilungsgebet an. Aber sie predigen nicht das Evangelium. Ihr Lieben, das ist keine Evangelisation. Denken sie evangelisieren, aber das ist nicht evangelisieren. Oder hier in Wetzlar laufen Leute auf dem Weihnachtsmarkt entlang und verschenken kleine Weihnachtsmänner, wo hinten drauf steht, Jesus liebt dich. Das ist nicht Evangelisation. Leute denken, sie evangelisieren, aber das ist keine Evangelisation. Manche helfen Obdachlosen, ja, geben ihnen Essen aus, in der Bahnhofsmission und so. Das ist super, da will ich überhaupt gar nichts gegen sagen. Aber das allein ist nicht Evangelisation. Evangelisieren heißt das Evangelium weitersagen an Menschen, die es bisher nicht glauben. Oder in Deutschland auch ein Trend unter den Baptistengemeinden im Bund. Sie mieten sich eine Kunstausstellung von Chagall oder wem auch immer und mieten sich Räume und dann lassen sie Leute dort rumlaufen, ja, und sie denken, das ist eine neue Form der Evangelisation. Bilder zu zeigen, wo vielleicht christliche Anhaltspunkte sind. Das ist nicht Evangelisation. Aber Fake-Evangelisation ist überall verbreitet in Deutschland. Überall findest du das. Leute denken, sie evangelisieren, aber sie tun es nicht. Das neunte ist Egozentrik. Ich erinnere mich an eine Gemeinde in Frankfurt, da war ich kurz, habe mir das angeschaut und ich fragte dort einen Mitarbeiter, was sie so machen. Und er erzählt mir, ja, wir haben einen großen Chor, wir haben eine große Jugendarbeit. Ich denke, okay, sie singen Gospelmusik, ja, und dachte ich, okay, vielleicht singen sie schon mal über das Evangelium. Und dann habe ich gefragt, sagt ihr es auch weiter? Also wie erreicht ihr die Menschen in eurem Umfeld? Und er sagt, das ist nicht so unser Fokus. Wir konzentrieren uns auf die Gemeindemitglieder. Outreach machen wir nicht. Ja. Und manche Gemeinden ist das tatsächlich der Fall. Sie haben Bibelkreise, Hauskreise, Singkreise, Seniorenkreise, Jugendkreise und so kreisen und kreisen die Gemeinden allein um sich selbst herum und gehen niemals raus, um das Evangelium an Menschen weiterzusagen. Manche Gemeinden sind so überfrachtet mit Aktivitäten in der Gemeinde. Ja, da gibt's eine Chorprobe, eine Besprechung hier und dort und so weiter, dass sie gar keinen Raum mehr dafür finden, zu evangelisieren. Und dann denken sie doch tatsächlich, die Verlorenen, die haben gefälligst in unsere Gemeinde zu kommen, um das Evangelium zu hören. Aber hat Jesus nicht irgendwas gesagt von 99 Schafe auch mal alleine lassen, um dieses eine Verlorene zu finden? Manche machen evangelistische Veranstaltungen allein in der Gemeinde und meinen, alle Verlorenen haben doch in die Gemeinde zu kommen. Aber hat Jesus nicht sowas Ähnliches gesagt wie geht? Geht hinaus? Können nicht erwarten, dass Ungläubige kommen in unsere Mitte und hier das Evangelium hören. Schön, wir beten dafür, wir hoffen das und es passiert auch. Aber es gibt auch eine ungesunde Gemeinde-Egozentrik, ja, wo sich alles nur noch auf das Innere fokussiert und wo man überhaupt gar nicht mehr auf die Verlorenen um uns herum schaut. Und das, was es auf Gemeindeebene gibt, das gibt es auch im persönlichen Rahmen. Manche sind so auf sich selbst bezogen, dass sie gar keinen Blick mehr für die Verlorenen haben. Das kann Vergnügungssucht sein. Ja? Das heißt, sie haben kein Problem damit, mal 3 Stunden einen Film am Stück zu sehen. Sie haben kein Problem damit, sich 3 Stunden um ihre schönen Blumen im Garten zu kümmern. Sie haben kein Problem damit, 3 Stunden in einem Café zu sitzen und einfach zu plaudern über alles Mögliche. Sie gehen gerne spazieren ins Museum und so weiter. Kann man auch alles machen. Aber manche Leute machen nur diese Dinge, die sich auf ihr Vergnügen beziehen, weil man selbst im Zentrum ist und alles, was einen selbst glücklich macht. Aber mal 10 Minuten für ein Gespräch zu haben mit einem Verlorenen, das ist dann zu viel. Ja, das ist eine Egozentrik. wie Paulus sagt in Philipper 2, Vers 21, denn alle suchen nur das Ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Es gibt so ein schönes Buch im Alten Testament, das Buch Haggai. Da klagt Gott die Menschen an, sagt, ihr lebt in euren schönen Häusern, die sind getäfelt und ihr, alles dreht sich um euch. Und was ist mit dem Tempel des Herrn? Wie sieht der aus? Es gibt sogar geschickte, fromme Methoden, egozentrisch zu sein. Manche sagen, sie müssen doch den ganzen Tag studieren, die Heilige Schrift und beten und so weiter. Ja, werden Theologen und ihre Köpfe werden immer größer und größer. Aber sie machen sich nicht auf, mal um ihren Schreibtisch zu verlassen und das den Verlorenen zu sagen. Ja, das ist dann eine fromme Ausrede, nicht zu gehen und das Evangelium weiter zu sagen. Okay. Das Zehnte ist Kulturzwang. Das ist eine Form von Menschenfurcht, aber es ist nochmal eine ganz spezielle Form. Das haben wir in Deutschland, aber ich denke, das gibt es auch in Amerika und auch in Südafrika. In Deutschland ist es so, man macht das nicht, dass man von Religion redet. Das ist unhöflich. Das ist belästigend. Nimm dir mal ein Buch zur Hand, wo es zum Beispiel um das Thema Businessleben geht. Ja, da wollen sich ja Leute informieren, was kann ich so in Smalltalks mit Leuten reden? Ja, wie kann ich mit Leuten ins Gespräch kommen? Ist bei Business-Treffen und sowas sehr wichtig. Ja, eine Regel, die du immer wieder finden würdest, worüber darfst du nicht sprechen? Keinesfalls. Absolutes No-Go ist Religion. Niemals. Das verdirbt alles. Du redest nicht über Religion. Das gehört sich nicht. Religion ist Privatsache. Du solltest nicht darüber direkt mit Menschen sprechen. Und manche evangelisieren nicht, weil sie diese Ansicht haben, dass das nicht passend zu unserer Kultur ist. Aber hat Jesus nicht gesagt, geht hin in alle Nationen? Das umschließt jegliche Kultur. Geht hin. Alle Völker, macht alle Nationen zu Jüngern, egal was für eine Kultur diese Nation auch immer haben mag. Das Elfte ist die Angst vor Verwechslung mit Sekten. Auch eine Form von Menschenfurcht, aber auch wieder eine spezielle. Häufig werde ich gefragt, sag mal, hast du nicht Angst, dass die Leute dich verwechseln mit den Zeugen Jehovas? Weil gerade die Sekten so missionarisch sind, ne? Wenn ich früh morgens in Frankfurt bin, ich meine so 8, 9 oder sowas, wenn ich da in Frankfurt bin auf der Straße, die Zeugen Jehovas stehen schon da. Die machen sich früh auf. Egal wo ich hingehe, Zeugen Jehovas sind da. Ich hoffe eines Tages, dass die Zeugen Jehovas mit uns verwechselt werden. In der Hinsicht, dass wir es sind, die viel auf der Straße sind, dass wir es sind, die viel evangelisieren, wirklich das Evangelium bringen. Ja? Dass wir aktiver sind als solche Sekten. Als die Mormonen, Zeugen Jehovas. Aber manche haben Angst, das zu machen, weil sie einfach dann denken, ja, die Leute werden mich doch eh verwechseln. Das Zwölfte ist falscher Separatismus. Manche Christen haben solche Angst vor der Welt, dass sie keinen Kontakt mehr zu Ungläubigen pflegen, ja bewusst den Kontakt vermeiden. Sie leben in ihrer eigenen, kleinen, heilen Welt und haben nur noch Kontakt zu Christen. Sie leben so isoliert, dass sie gar niemanden haben, den sie irgendwie das Evangelium weitersagen können. Ihr Umfeld besteht einfach nur aus frommen Christen. Naja, also dann könnten wir auch nicht für ein Gebäude sparen, sondern vielleicht für so eine einsame Insel. Da ziehen wir dann alle als Gemeinde, ja, ziehen wir auf diese einsame Insel und sind dann für uns wie die Amish People. Aber Jesus sagt, geht hin. Es gibt eine falsche Art des Separatismus. Wir sollen uns von der Welt reinhalten und wir sollen nicht Gemeinschaft haben mit Ungläubigen in der Hinsicht, dass wir ihre Sünde teilen. Aber wir müssen doch zu den Ungläubigen gehen, um ihnen Jesus zu bringen. Wir können uns nicht isolieren. Das 13. ist schlechte Erfahrung. Vielleicht sagst du dir, nun, ich habe schon ein paar Mal erlebt oder ich habe es ein paar Mal beobachtet, wie Leute evangelisiert haben. Und vielleicht haben die das auf peinliche Art und Weise gemacht, sodass du vor Fremdscham irgendwie an den Boden gesunken bist. Es gibt tatsächlich Leute, die stehen auf der Straße und die brüllen die Leute an, die halten komische Schilder hoch, die sagen merkwürdige Sachen, unverständlich und unfreundlich. Und manche Christen schreckt das ab und sie denken, das ist Evangelisation. Und sie haben Sachen miterlebt, wo sie innerlich Abstand von nehmen wollen. Es ist nicht, weil sie Angst haben vor Menschen, sondern weil sie alles, was sie bisher erlebt haben, das war völlig daneben. Einige solche Leute getroffen. Das 14. ist Resignation. Man könnte auch Unglaube sagen oder Hoffnungslosigkeit. Ja, man sieht, wie ungläubig alle Menschen sind. Man sieht vielleicht, wie wenig Erfolg Evangelisation hat. Man sieht, wie böse die Welt ist, so dass man vielleicht die Hoffnung aufgibt und denkt, naja, wir sind in der Endzeit, der Abfall ist da, tut sich doch eh nichts mehr. Ja, einfach die Hoffnung zu verlieren, dass Gott was Großes tun kann in unserer Mitte. Hier in Wetzlar. Dass er viele Menschen retten kann. Einfach den Glauben daran verloren haben. Das gibt es. Das 15. ist mangelnde Gottesfurcht. Manche trauen sich einfach, Gott ungehorsam zu sein. Sie wissen eigentlich, dass sie evangelisieren sollten. Aber sie tun es nicht, weil sie denken, naja, Gott vergibt mir das doch schon. Ist doch jetzt nicht so eine ernste Sache. Aber da müssen wir wirklich aufpassen, weil Jesus sagt in Markus Kapitel 8, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Es ist eine ernste Sache, Jesus Christus nicht zu bezeugen. Ich meine, vielleicht hast du schon mal das Gleichnis gelesen von den Talenten in Matthäus Kapitel 25. Gott hat dir etwas anvertraut, die frohe Botschaft. Was auch immer, ja. Du vergräbst das vielleicht. Dann sagst du, Gott ist ja ein Strenger. Vielleicht mache ich was falsch beim Evangelisieren. Also ich lasse es einfach. Was passiert denn mit diesem Knecht, der einfach diese Talente, die Gott ihm anvertraut hat, vergräbt? Es heißt, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird das Wein und das Zähneknirschen sein. Paulus hat einmal gesagt in 1. Korinther 9, denn wenn ich das Evangelium nicht verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass es Gott vielleicht sehr missfallen könnte, dass du schweigst? In Offenbarung 21, Vers 8 lesen wir, dass die Feigen im Feuersee sein werden. Gott nimmt das ernst. Aber wir müssen uns nicht nur die Gründe angucken, warum wir nicht evangelisieren. Wir müssen uns auch anschauen, warum die Heilige Schrift uns ermutigt, dass wir evangelisieren sollten. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich weiß nicht, welche von diesen Gründen hält dich davon ab, zu evangelisieren. Das ist vielleicht was ganz anderes, ich weiß es nicht. Aber ich bitte dich, prüf dich und beweg das. Und dann, wenn du bestimmte Punkte erkennst, dann tu Buße und ändere das. Es ist eine Unterlassungssünde, nicht zu evangelisieren. Evangelisieren heißt einfach, das Evangelium weiterzusagen. Das kannst du überall, wo du bist. Ich möchte jetzt 15 Gründe nennen, warum wir evangelisieren sollten, wenn ich schaffe, alle 15 zu nennen. Mal schauen. Der erste Grund, warum du evangelisieren solltest, ist die Ehre Jesu Christi. Die Ehre Jesu Christi. Jesus ist es wert, dass er verehrt wird. Überall sollen Menschen ihn anbeten, denn er ist es wert. Ich meine, ist er es nicht wert, dass er angerufen wird, dass Menschen sich vor ihm niederwerfen? Diese Weisen aus dem Morgenland, die haben diesen weiten Weg auf sich genommen. Zeit und Kraft, Gesundheit, Leben, Geld. Ich meine, all das haben sie investiert. Es war lebensbedrohlich, sehr, sehr schwer, diese Reise. Und sie tun es, weil Jesus es wert ist und sie ehren diesen Jesus. Ist der Name Jesus nicht wert, dass er in allen Gassen verkündigt wird? Dass sein Name ausgerufen wird in dieser verlorenen Welt? Ist er es nicht wert? Und reicht dieser erste Grund nicht einfach schon aus? Würde das nicht einfach reichen, dass Jesus es wert ist, dass wir ihn bezeugen? König aller Könige, dem den am meisten Ehre gebührt, niemand ist so würdig wie er. Ist sein Opfer es nicht wert? Du magst vielleicht sagen, ich habe Angst vor dem Zorn der Menschen. Aber hat Jesus nicht den ewigen Zorn Gottes für dich ertragen am Kreuz? Ist er es nicht wert? Das würde schon reichen. Aber lass uns weitere Gründe angucken. Das zweite ist Gehorsam. Du solltest evangelisieren aus Gehorsam. Die Bibel gebietet zu evangelisieren. Ich brauche jetzt nicht all die Stellen aufzählen, wo das gesagt wird, aber die Bibel fordert dich dazu auf, dass du Christus nicht verschweigst, sondern das Evangelium weitersagst. Gehorsam. Möchtest du gehorsam sein? Das dritte ist die Hölle. Menschen gehen tatsächlich in die Hölle, die nicht gerettet werden. Paulus beschreibt das in Römer 9. Er sagt, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Und jetzt hört mal, was er sagt. Dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Paulus hat anhaltenden großen Schmerz, weil er weiß, Menschen gehen verloren. Und er sagt, ich wäre bereit, in die Verdammnis zu gehen, wenn sie doch gerettet werden. Dann sagt Paulus in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 10, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, in ewiger Herrlichkeit erlangen. Er duldet alles. Judas sagt in seinem Brief, und der einen, die zweifeln, erbarmt euch und rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Und das ist letztendlich, was Evangelisation auch ist. Wir reißen Menschen aus dem Feuer. Jakobus sagt, Jakobus 5, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod rettet. Seht ihr, worum es geht? Versteht ihr, warum wir mit vollem Ernst dabei sein müssen bei diesem Thema? Die Hölle. Das vierte ist, du solltest evangelisieren wegen deiner Heiligung. Ich habe nichts gefunden bisher, das ich kenne, was mehr mein Fleisch tötet, mein Stolz und meine Trägheit abtötet, als evangelisieren. Also neben Gebet, Bibelstudium und Gemeinde. Evangelisieren treibt dich ins Gebet. Es bringt dich dazu, Jesus zu suchen, denn nur er ist gekommen, um Verlorene zu suchen und selig zu machen. Es führt dazu, dass du mit Christus leidest, weil du Schmach ertragen musst. Ihr kennt alle Tobias. Tobias hat einen sehr angesehenen Beruf. Er kennt es eigentlich nur, respektiert zu werden in seinem Beruf. So, und er geht jetzt mit mir auf die Straße, ja? Und er lebt das erste Mal in seinem Leben, dass er so verspottet wird, ja, so missachtet wird, so unfreundlich behandelt wird. Es tut ihm sehr gut. Also wie es mir sehr gut tut. Das zu erleben. Zu erleben, all mein Stolz und das, worauf ich mir was einbilde, muss ich fahren lassen. Ich bin ein Diener Jesu Christi. Ich bin völlig abhängig von ihm und ich will ihm dienen hier. Ja? Es heiligt dich. es verändert dich mehr in das Ebenbild Jesu Christi. Denn auch er ist gekommen, das Verlorene zu suchen und selig zu machen. Willst du Christus ähnlich sein? Nun, dann sei ihm auch in der Hinsicht ähnlich. Jesus Christus ist gekommen, um zu retten. Das fünfte ist das Wohl der Gemeinde. Eine Gemeinde wird auferbaut, sie wächst, sie wird gestärkt, sie wird ermutigt. Überlegt einmal, welche eine Ermutigung das war, einen Taufgottesdienst zu haben, wo wir 9 Leute taufen konnten, wo wir gesehen haben, die Gemeinde, die wird bereichert plötzlich durch ganz unterschiedliche Menschen. Sie alle wurden durch das Evangelium erreicht. Evangelisation soll dazu dienen, dass Menschen gerettet werden und der Gemeinde hinzugetan werden. Es erbaut, es stärkt, es ermutigt die Gemeinde, wenn Menschen zum Glauben kommen und in unserer Mitte sind. Es dient zum Wachstum und zum Wohl der Gemeinde. Das sechste ist Freude. Suchst du Freude in dem Herrn? Ich sag dir, geh evangelisieren. Umso mehr ich evangelisiere, umso mehr bereitet mir das Freude. Ist wirklich so. Ihr habt auch gelesen in Lukas 15. Was sagt Jesus da? Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern? Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und seine Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie nicht die Freundinnen und die Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Es ist Freude darin, Verlorene zu finden, dass sie errettet werden in Jesus Christus. Sehnst du dich nach Freude? Gibt das Evangelium weiter. Das siebte ist, wir sollten evangelisieren, weil wir uns in einem Kampf befinden und wir müssen kämpfen. Wisst ihr, evangelisieren heißt, das Reich des Satans anzugreifen. Menschen aus seiner Sklaverei zu befreien zur Herrschaft Gottes. Paulus hört diese Worte in Apostelgeschichte 26 von Jesus Christus. Jesus sagt ihm, ich sende dich, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Auch im Kolosser sagt Paulus, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wisst ihr, viele Charismatiker reden immer von geistlicher Kampfführung. Du kannst dir in Berlin ein Flugzeug mieten und dann über die Stadt fliegen, um dann geistliche Kampfführung in der Luft zu führen. Ja, das ist wahre geistliche Kampfführung. Im Gebet, in der Abhängigkeit zu Jesus Christus zu gehen. Und das Reich der Finsternis anzugreifen durch die Proklamation des heiligen Evangeliums, was unsere einzige Waffe ist, das Wort Gottes. Das ist geistliche Kampfführung. Das neunte ist, du solltest evangelisieren, weil du so das Kommen Jesu Christi vorbereitest. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 24, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Dann. Wenn das Evangelium jedem verkündigt wurde, wo Gott wollte, dass es ihm verkündigt wird, bis dieser Tag gekommen ist, wird diese Erde existieren. Und wenn der letzte Erwählte gerettet ist, ist vorbei, dann kommt Jesus wieder. Johann Gerd Onken hat einmal gesagt, das ist der einzige Grund, warum Gott noch diese ganze Welt aufrechterhält, nämlich seine Ehre, die er darin findet, all die Erwählten zu retten. Darum erhält er diese ganze Welt noch. Und bis der letzte Erwählte errettet ist, dann, wenn das dieser Tag gekommen ist, vorbei. Du bereitest das Wiederkommen Jesu Christi vor, ja, oder wie es heißt, du beschleunigst es an einer Stelle, ja, in der Hinsicht, dass du dieses Evangelium weiterträgst. Das zehnte ist Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt ja, geht hin, predigt das Evangelium, und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch bis, also alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt, dass ich bin bei euch im Kontext der Evangelisation. Gerade beim Evangelisieren, gerade dann, wenn du deinen Mund aufmachst und Christus bezeugst und vielleicht geschmäht wirst, gerade dann wirst du merken, dass Jesus Christus mit dir ist. Der Beistand Jesu Christi wird besonders intensiv sein und du wirst besonders ins Gebet getrieben werden, um Jesus Christus zu suchen. Beim Jesus hat das gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Wann glaubst du also, wirst du die Kraft des Heiligen Geistes in besonderem Maßen erleben? Dann, wenn du sein Zeuge bist. Die Fülle des Geistes, die Gemeinschaft Jesu Christi ist besonders da zu finden, wo wir seinen Namen bezeugen. Sie ist überall zu finden, dort, wo wir ihm nachfolgen. Aber er hat uns besonderen Beistand zugesprochen, wo wir ihn bezeugen in dieser verlorenen Welt. Er hat uns besondere Kraft versprochen, seine Zeugen zu sein. Das elfte ist Gemeinschaft mit Geschwistern. Evangelisation schweißt zusammen. Ich hatte ja schon einmal die Geschichte erzählt, als ich in Berlin war, sah ich so Schlittenhunde, also es war Schnee in Berlin und ich sah Schlittenhunde und diese Schlittenhunde, die waren ganz laut und bellten und haben sich gegenseitig gebissen und ich habe gedacht, was sind das für Schlittenhunde, was sind das für Hunde? Und plötzlich der Mann, der den Schlitten führte, schoss, ja, und es gab einen lauten Knall und all diese Tiere in einem Moment bei diesem Schuss drehen sich nach vorne und sie laufen alle in einem Takt los. Gemeinschaftlich. Kein Streit mehr, kein Bellen mehr, ein Weg. Und wisst ihr, wenn man gemeinsam evangelisiert, dann geht man gemeinsam einem Auftrag nach. Dann hört man vielleicht auf, beieinander die Fehler zu finden, und weil dann konzentriert man sich auf eine Sache. Wir wollen die Verlorenen retten. Wir wollen uns nicht gegenseitig kritisieren. Wir gehen Schulter an Schulter. Wir haben die Gemeinschaft des Evangeliums. Wir sind gemeinsam auf den Knien und flehen für die Verlorenen. Wir sind gemeinsam draußen und stehen und bringen diesen Menschen das Evangelium. Ist es absolut zusammenschweißend, Evangelisation. Das zwölfte ist eine Sache, wo ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, aber das zwölfte ist Abenteuer. Sehnst du dich nach Erlebnissen mit Gott? Geh evangelisieren. Ich kann eine Geschichte nach dem anderen erzählen, eine abenteuerliche Sache nach dem anderen. Das erlebt man, wenn man Jesus Christus bezeugt. Oder ist nicht so? Ja. Du erlebst Sachen. Interessante, schöne Sachen. Aber auch Sachen, die dich innerlich bewegen und ja, es ist Leben da, es passieren Dinge. Wisst ihr, die Apostelgeschichte ist eine abenteuerliche Geschichte, wenn ihr sie mal lest. Da passieren Sachen, das ist, jetzt mal abgesehen von den Zeichen und Wundern, die da geschehen, all die, wie du siehst, Gottes Vorsehung, wie alles ineinander passt und du einfach Gottes Wirken siehst in der Evangelisation. Die Apostelgeschichte ist keine ausgedachte Abenteuergeschichte, das ist real. Gott wirkt in dieser Welt, wenn wir evangelisieren. Es passieren Dinge, wo wir merken, also das konnte jetzt wirklich nur Gott tun, dass ich in diesem Moment, an diesem Zeitpunkt zu dieser Person geredet habe. Es ist enorm, was Gott tut. Das 13. ist, du solltest evangelisieren, um ein Vorbild zu sein. Um andere anzuspornen, es auch zu tun. Nun, du weißt, es gibt wenige Christen, die evangelisieren. Nun, dann fang doch du an und ermutige andere. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, die opfern ihren freien Tag, um rauszugehen, sogar in der Kälte, um zu evangelisieren. Leute, die eigentlich was anderes arbeiten, nicht Missionar sind wie ich. Wenn du das machst, bist du ein Vorbild. Das ist vorbildlich. Und das spornt andere an, dasselbe zu tun. Stärkt. Das 14. ist ein reines Gewissen. Du solltest evangelisieren, um ein reines Gewissen zu haben. Apostelgeschichte 18, Vers 6 heißt es, als sie, also Ungläubige, als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttete er Kleider aus, Paulus, und sprach zu ihm, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Oder wie Paulus sagt an einer anderen Stelle, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wenn ich das Evangelium nicht weitersagen würde, würde ich ein schlechtes Gewissen haben. Ich weiß nicht, ob du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du das verheimlichst. Ich weiß, einmal war ich hier auf dem Parkplatz, Avignon-Parkplatz dort, und ich hatte mir ein Ticket gezogen und war weg, kam wieder, hatte noch was übrig auf diesem Ticket, also eine halbe Stunde, eine Stunde oder wie auch immer. Und dann war da eine Frau und ich habe gesehen, sie will ein Ticket ziehen, habe gesagt, hier, ich schenke es Ihnen. So. Und ich weiß nicht, was los war, aber ich habe ihr das Evangelium nicht erzählt. Ja, und ich wusste, das war eine Gelegenheit von Gott. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Alles hat sich in mir umgedreht. Weil ich wusste, in diesem Moment hätte ich nicht schweigen sollen. Hätte sagen sollen, hier ist das für Sie, das ist, schenke ich Ihnen, aber ich habe noch was viel Wichtigeres für Sie. Das hätte ich eigentlich sagen sollen. Ich habe es nicht getan. Schlechtes Gewissen. Wie kannst du, sag mir bitte, wie kannst du ein reines Gewissen haben, wie kannst du nachts schlafen, wenn deine Verwandten, deine Freunde und deine Bekannten in die Hölle gehen, du kennst das, was sie retten könnte, aber du verheimlichst es ihnen. Wie alles in der Welt kannst du ein reines Gewissen haben? Sag mir das. Die Bibel sagt, wir sollen uns um ein reines Gewissen bemühen. Ein Teil davon ist, dass wir es nicht verheimlichen, sondern weitersagen. Das 15. und letzte jetzt ist, wir sollten evangelisieren aus Dankbarkeit über die erlebte Gnade, die uns widerfahren ist. Ja, unser Freund Jeremy Walker hat auch ein gutes Buch drüber geschrieben, Broken Hearted Evangelist. Dieses Buch, das basiert auf Psalm 51, wo er sagt, ich lese euch mal vor, was Paulus sagt in was David sagt in Psalm 51. Da sagt er, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Was David hier sagt, wenn er doch das Heil erfährt, wenn er Vergebung erfährt, Wiederherstellung von Gott, dann, wenn er das erlebt hat, dann will er auch andere belehren. Dann will er auch anderen Sündern helfen, dass sie umkehren. Bist du so voller Freude über deine Errettung, so voller Dankbarkeit, dass dein Herz übersprudelt und das, ja, womit dein Herz voll ist, übergeht. Und du einfach von Christus weiter erzählen möchtest, weil du so dankbar bist, so glücklich, so voller Freude über die Tatsache, dass dir unverdiente Gnade widerfahren ist. Freust du dich so darüber, dass du einfach aus Freude evangelisierst, aus Dankbarkeit? Geliebte Geschwister, ich denke, es gibt keinen einzigen guten Grund, warum wir nicht evangelisieren. Aber es gibt viele gute Gründe, warum wir es tun sollten. Darum, lasst uns beten, dass der Herr uns erfüllt mit der Kraft aus der Höhe und uns alle zu Zeugen macht von Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass ihr Vollzeitmissionare werdet. Ob ihr Ärzte, Lehrer, Mechaniker, Hausfrauen, Bürojobs oder was auch immer ihr seid oder macht, es geht darum, dass du die Bereitschaft entwickelst, das Evangelium an Menschen weiterzusagen, zu denen Gott dich führt. Dass du betest für offene Türen, für Gelegenheiten in deinem Alltag und dann betest für Kraft aus der Höhe und um Weisheit, dass du dieses Evangelium weitergeben kannst. Wisst ihr, ich bin Norddeutscher, ich komme von der Ostsee und oft habe ich diese Szene vor Augen, dass wir alle an einem Steg stehen, ja, am Wasser und man traut sich nicht reinzuspringen, weil das Wasser nun mal kalt ist. Aber irgendwann kommt dann so ein frecher Freund, so war das bei uns, der kam einfach von hinten und hat es alle mit reingeschmissen ins Wasser. Ja, und dann, wenn man einmal, dann tut das erstmal weh, wenn man in das Wasser kommt, aber dann gewöhnt man sich dran, dann ist man drinne, ist alles gut und dann will man gar nicht mehr raus. Und ich hoffe, dass Gott uns alle packt, dass er uns schmeißt in dieses kalte Wasser der Evangelisation und dass wir merken, ja, das tut weh, aber dann bringt es große Freude und wir wollen gar nicht mehr aufhören damit. Ich wünsche mir von Herzen, dass der Heilige Geist uns so packt und uns reinwirft, damit wir die Verlorenen retten können aus der ewigen Verdammnis durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns das schenken, dass wir sprechen mit ganzem Herzen, wie der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der da glaubt. Amen. Oh ja, ich habe 8 vergessen, tatsächlich, weil es so ein kurzer Punkt war. 8. war, wir haben nur wenig Zeit. Und Paulus sagt in Epheser 5, Vers 16, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Oder in Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben in dieser Welt. Wir sind nicht mehr lang in dieser Welt und darum müssen wir die Zeit nutzen, die wir haben und können uns nicht auf die lange Bank legen und sagen, irgendwann mal. Ja, das war mein 8. Punkt. Entschuldige, dass ich das übersehen habe. Hat sonst noch jemand Fragen oder möchte jemand was ergänzen zu dem, was ich gesagt habe?
Wie machst du das, wenn man Freunde hat oder alte Bekannte, wie, ja, also ich erlebe es halt so, die finden mich nett, ja, aber sobald dann von hier aus man das Thema Religion mal ansprechen möchte, kommt es halt so abweisend, nee, lass uns über was anderes reden, also sie sagen dann wirklich, nee, ich will darüber nicht reden, lass uns über was anderes reden.
Ich denke, da gibt es nicht ein Patentrezept, aber was ich oft rate ist, dass wenn das jetzt zum Beispiel Freunde sind, die du gut kennst, ja, nicht, dass du versuchst, auf das Thema zu kommen, sondern dass du direkt sagst, du, wir sind jetzt schon länger Freunde und ich kenne dich jetzt schon länger und es gibt eine Sache in meinem Leben, die ist mir extrem wichtig und weil ich dich so gerne habe, will ich dir das erzählen und ich bitte dich, dass du mir einfach mal 5 Minuten zuhörst, dass ich dir das sagen darf und wenn du danach nicht mehr drüber reden willst, ist okay, aber bitte, darf ich dir das erzählen, ja? Und meistens aus Respekt allein zu deiner Person hören sie dann zu. Ja? Und dann hast du es ihnen wenigstens einmal erzählt und sie wissen es. Und manchmal reicht es auch einfach, wenn man sagt, ja, wir brauchen nicht drüber reden, aber lies dir das mal durch und du kannst ihnen vielleicht was zu lesen geben. Weil letztendlich ist das Wort Gottes, das dann auch die Kraft hat, in den Herzen irgendwas zu wirken.
Mir ist manchmal ein Punkt noch wichtig, den du nicht genannt hast. Wenn ich mich selber finde, vor den Herrn stelle, warum gehe ich nicht dahin und bezeuge jetzt diesen Menschen das Evangelium, kommt mir auf der Gedanke, ich habe schon mal gemacht oder bestimmt nicht.
Okay.
Und was mir manchmal hilft an der Stelle, das ist nicht die positivste Motivation, aber dennoch hilft, die Hürde zu nehmen, ist, selbst wer das nicht annimmt, Paulus sagt auch, wir sind im einen ein Geruch zum Leben,
ja, richtig.
Zum Tod. Sie müssen auch das Evangelium hören, damit sie am letzten Tag nicht ohne Entschuldigung sind.
Genau. Richtig. Aber das würde ich unter den Punkt nehmen, Resignation, wo man sagt, okay, hat eh keinen Sinn, dass ich da jetzt irgendwas mache. Ne? Aber Evangelisation ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Manche denken, Evangelisation hat nur dann Erfolg, wenn sich Menschen bekehren. Nein, der Erfolg ist einfach, dass wir Jesus Christus verkündigen. Er tut, was auch immer ihm gefällt. Und selbst darin wird er verherrlicht, dass Menschen verdammt werden. Ja? Das müssen wir wirklich verstehen.